Hörbar. Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Götze-Podcast-Folge. Heute spreche ich einerseits mit Philipp Maurer und auch mit unserem nun Kollegen Steffen Hepp zum Thema Anwendung in der Pharmaindustrie, Praxisbeispiele und Anforderungen an die Ventiltechnik. Herzlich willkommen Philipp, herzlich willkommen Steffen.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Grüß Gott zusammen.
Philipp, du bist in einem deutschen Pharmaunternehmen tätig und hier betreust du die Instandhaltung der Anlagen, die Betreuung der Sicherheitstechnik, prüfst die Ventile jährlich. Ihr habt 5.000 bis 6.000 Ventile im Einsatz. Du prüfst selber bis zu 1.200 Ventile pro Jahr. Bist mit deinem Team eben für diese Anlagensicherheit einerseits in der Produktion eurer Produkte, aber auch in den Sekundärprozessen oder in der gesamten Infrastruktur des Unternehmens, der Fabrik verantwortlich. Wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus?
Das ist richtig mit den 1200 bis 1300 Stück pro Jahr. Und ja, gelistet sind 5.000 bis 6.000 Stück auf dem ganzen Werksgelände und in den Gebäuden. Nebenlager, Produktion, via Versorgungstechnik. Mhm. Der Tagesablauf bei mir ist eigentlich, ja, manchmal ist es ein bisschen stressiger, manchmal ist es geplant. Das unterscheidet sich je nachdem, was eigentlich täglich anfällt. Manchmal sind es Voranmeldungen, geplante Wartungen oder aber auch das spontane Tagesgeschäft, wo tagtäglich reinflattert und wo man dann eben arbeiten muss. Und je nachdem, was der Betreiber oder der Benutzer vorgibt, wie schnell die Ventile gewartet werden müssen und wieder in die Anlage verfügbar sein solltet, aber die Vorgabe dann ist.
Verstehe, also es gibt sowohl die geplanten Wartungsintervalle als auch Vorkommnisse. Eine Anlage steht plötzlich still, weil es irgendwo im Prozess klemmt. Dann rückt die Feuerwehr Philipp aus mit dem Team und tauscht etwas aus oder tut alles dafür, dass die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann.
Ja, das kann durchaus vorkommen, dass man so spontan Fälle hat, da zum Beispiel eine Anlage steht oder so. Grundsätzlich ist bei uns der Prüftechnikraum bzw. der Prüfstand in der Zentralwerkstatt stationiert und ich selber bin jetzt im Betrieb nicht unterwegs und baue sie selber aus, sondern es gibt immer die betriebsverantwortliche Techniker, Mechaniker, wo die Sache dann je nach Vorgabe von Intervalle oder Stillstände ausbaut und dann zu mir bringt. Und ja, je nachdem kann es sein, es steht was. Dann brennt der Baum, auf gut Deutsch gesagt natürlich. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das zügig gewartet kriegen. Ja. Der Ansprechdruck erfahren, das nachweisen mit einem Prüfprotokoll, damit das Ventil auch wieder eingebaut werden kann und die Betriebssicherheit auch gegeben ist.
Ja, verstehe. Erlaube mir eine Frage zu stellen zu den Anwendungen. Pharmaunternehmen, was darf ich mir da vorstellen? Welche Anwendungen habt ihr sowohl in der produktionsseitigen Betrieb als auch sonst in der Infrastruktur?
Von der Anlage her ist es eigentlich ziemlich breites Spektrum, weil, also wir haben klar der Pharmabereich, der Waste-Bereich, wo einfach Medizintechnik, die ganze Medien, aus denen man ja noch später etwas erstellt, wo man dann einfach am Endverbraucher dann auch verabreicht, da muss einfach die Anforderungen der Spezifikationen entsprechen. Es muss einfach alles hygienisch sein. Es gibt aber auch wie ganz normal Nebenbetrieb die Versorgungsleitungen, unter anderem Dampf, die Gase, wo man braucht, Druckluft, Heizungswasser, alles Mögliche, Stickstoff und ja, je nachdem haben wir auch verschiedene Ventiltypen, verschiedene Ventilhersteller, ziemlich breites Spektrum.
Verstehe. Du hast gerade das Thema des weißen Bereichs angesprochen, also das Herzstück eines Pharmaunternehmens, die Produktionsstätte für die Produkte, hygienische Anforderungen. Welche Anforderungen gibt es denn an die Ventiltechnik?
Die Anforderungen sind einfach, dass grundsätzlich schon mal, dass es öl- und fettfrei ist. Die Anlage, die Komponente, die Oberflächengütigkeit, also die Oberflächenrauigkeit muss passen. Es muss natürlich aus Edelstahl sein, einfach Lebensmittel echt und neutral auch bestehen. Die Schweißnähte, ähnliches. Auch von den Rohrleitungen müssen einfach zertifiziert sein. Das muss alles dokumentiert sein. Und genau das ist einfach auch die Vorgabe auch von der FDA und die Richtlinien auch entspricht, um solche Sachen herstellen zu können. Und das genau die Anforderungen entsprechen einem. Du musst das Sicherheitsventil auch entsprechen.
Verstehe. Gibt es dann auch Unterschiede an die Anforderungen eines einzelnen Ventils, je nach Medium?
Genau, und zwar muss man immer abschätzen, welches Medium hat man erstmals. Mhm. Dann muss man schauen, welcher Ansprechdruck, in welchem Druckbereich bewegt man sich. Dann was braucht einfach das Ventil für Dichtungsart. Es gibt ja metallisch dichtend, es gibt O-Ring, es gibt Teflon-Dichtungen. Wir haben auch Ventile, die haben eine Glasdichtung, gibt es auch. Und je nachdem muss man sich aber erstmal aufs Medium
konzentrieren oder den Fokus legen, ja.
Richtig, das Wort gerade gefällt. Und dann schaut man mal, was ist der Ansprechdruck, was ist der Leitungsquerschnitt. Falls jetzt ein erhöhter Druck in der Leitung da ist oder in der Anlage oder Fermento, Kessel, je nachdem, wie schnell muss der Überdruck abgeführt werden. Mhm. Das Ventil muss natürlich danach wieder dichtschließend sein. Also der Prozess sollte wieder geschlossen sei, damit keine Fremdkörper oder andere Partikel wieder in den Prozess eindringen können.
Also das Medium ist eigentlich die maßgebende Komponente, die das Ventil definiert oder die Spezifikation des Ventils definiert.
Vorerst ist das Medium eigentlich mal das Wichtigste, das ist richtig, ja.
Welche Drücke habt ihr im Betrieb?
Also in der Produktionsanlage haben wir auch von 0,1 bar bis zu 180. Wir haben da aber auch Ventile, die gehen bis 250 bis 280 Bar, können da aber selber vor Ort nur bis 180 Bar prüfen.
Okay.
Und alles, was drüber ist, wird dann zum Hersteller selber wieder geschickt, damit es dort überprüft wird, auch mit einem Prüfprotokoll zertifiziert und dann wird es wieder zurückgesendet.
Philipp, vielen Dank für diese Ausführungen zur Anforderung an die Ventiltechnik. Steffen, nun eine Frage an dich. Wie begegnet man diesen Anforderungen als Hersteller? Sind das Standardlösungen? Sind das kundenspezifische Lösungen?
Ja, sowohl als auch, muss man da ganz klar sagen. Das Schöne dran ist, wir haben natürlich Standardventile und wir haben auch Ventile, die speziell auf diese Prozesse in der Pharmaindustrie zugeschnitten sind, beziehungsweise speziell dafür entwickelt wurden. Vor allem hier haben wir eben gehört, es ist wichtig, dass die Oberflächen eine gewisse Rauigkeit zum Beispiel aufweisen oder e-poliert sind oder mechanisch poliert sind. Hier haben wir bei Götze ein extra Dokument geschaffen, ein umfangreiches Optionenpaket, wo sich der Kunde genau das aussuchen kann, was für seinen Prozess notwendig ist und wichtig ist. Des Weiteren haben wir eben ja gehört, die Dichtungen sind ein Thema, EPDM im Standard, FKM oder eben auch beschichtete Dichtungen. Hier gibt es nichts, was wir bei Götze nicht schon eingebaut haben. Da ist der Kunde eben auch König. Des Weiteren können wir alle möglichen Anschlüsse, Hygieneanschlüsse abbilden, die wir uns vorstellen können. Das geht von Clamps über Aseptik, Buntstutzen oder Ähnlichem. Und natürlich am wichtigsten ist wahrscheinlich das Material. Im Pharma-Bereich haben wir den Wirkstoff 1,4435 mit speziellem Delta-Ferrit-Gehalt. Da haben wir die Pharma-Ventile dementsprechend angepasst. Bei anderen Ventilen gibt es auch die Möglichkeit, das Ventil mit dem Wirkstoff 1,4404 zu beziehen.
Mhm. Steffen, vielen Dank für die Ausführungen, wie Götze diesen Anforderungen an die Ventiltechnik begegnet. Philipp, nochmal eine Frage an dich. Du hattest in deiner Tätigkeit beschrieben, du bist für die Ventilwartung und auch die Ventilprüfung zuständig. Da müssen ja die Ventile auch auseinandergebaut werden, so habe ich es zumindest verstanden. Oder die Idee dahinter ist, dass du die Ventile wartest, im Sinne von in seinen Bestandteilen auch. Dann ist ja, abgesehen von den Primäranforderungen eines Sicherheitsventils, erstmal zu öffnen, wenn Überdruck ist und das Medium in der gewünschten Menge und Zeit auch abführt und dann wieder dicht zu schließen, ist ja dann auch die Anforderung für dich in deiner Tätigkeit, dass das Ventil einfach zu handhaben ist. Einfache Demontage aus der Anlage und vor allem einfache Demontage des Ventils. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig, genau. Grundsätzlich wird ja erstmal das Ventil prüft auf dem Prüfstand, ob es beim richtigen Ansprechdruck auch auslöst. Wenn jetzt der Sitterfall ist oder es nach dem Auslöser nicht schließt, und weiterhin ablässt, dann ist es ganz klar Zeuger, ich muss das Ventil aufmachen, schauen, wo ist der Fehler. Ist es vielleicht Schmutz zwischen Sitz und Teller? Ist es ein Federbruch, was sehe ich? Ist es ein Loch im Falterbalg? Kann auch was anderes sein? Ist es Korrosion? Ist es Fremdkörper, wo drin sind? Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, ja, das Ventil aufmachen, dann komplett zum Zerlegen. Erstmal jede Komponente zum Schauen. Da kann eigentlich alles passieren oder man kann verschiedenste Sachen vorfinden und ja genau und dann schaue ich eben, wo ist der Fehler, suche die Fehlerquelle, versuche es mir vielleicht mal Ersatzteil zu ersetzen, teilweise gibt es auch keine Ersatzteile, dann muss man das Bestehende überarbeiten, läppen, polieren, Schmutz fettfrei machen und dann wieder zusammenbauen, neu einstellen und den Sprechdruck nochmal anzufahren und sich so ranzutasten, dass man die 10% Plus-Minus-Toleranz, die man im Ansprechdruck ja hat, auch zum Halten.
In dem Fall ist ja die Demontage und vor allem der Stillstand der Anlage ist ja auch Zeit, Schrägstrich Geld, wenn die Anlage steht, kann ich nicht produzieren. Insofern essentiell, dass dieser Gesamtprozess, die Prüfung des Ventils, gegebenenfalls die Zerlegung, Instandsetzung auch entsprechend in einem kurzen Zeitraum fertiggestellt werden kann.
Das wäre der Idealfall, ja, das stimmt. Klar, manchmal hat man auch Ventile, die haben einfach gewisse Mängel oder Schäden, da muss man ein bisschen mehr machen, mehr instand setzen, dann kommt man auch ein bisschen vielleicht in Stress. Aber das gehört zum Tagesgeschäft dazu. Klar, die Produktion oder solche Sachen, die setzt einem dann ein bisschen im Nacken.
Ja.
Man muss ein bisschen Gas geben, aber mit einem gesunden Menschenverstand und ein bisschen Ruhe in seiner Tätigkeit und Erfahrung ist das alles machbar. Klar, man muss auch schauen, dass man Ersatzteile vorrätig hat,
ja,
und auch die Werkzeuge und alles parat hat.
Verstehe. Kommen wir einmal auf die Sekundärprozesse zu sprechen. Welche Sekundärprozesse gibt es in so einem Pharmaunternehmen?
Ja, da gibt es schon einiges.
Also primär wahrscheinlich auch hier und da Sekundärprozesse in dem Produktionsbetrieb, aber wahrscheinlich in der Infrastruktur generell.
Genau, ja. Also die Sekundärprozesse sind ja auch ziemlich wichtig, weil ja alles betriebsversorgend ist für die Produktionsgebäude. Wenn es zum Beispiel Ethanolleitung ist, wo einfach in der Produktion gebraucht wird zum Teile reinigen oder sei es Gehwasser, also gereinigtes Wasser, um Rohrleitungssysteme noch ein Prozess zum Reinigen oder auch vor einem Prozess zum Reinigen. Einfach, dass man keine Rückstände hat, damit auch solche Sachen einfach immer zur Verfügung sind, ist es einfach wichtig, dass die Komponenten von den Rohrleitungen auch alle top in Schuss sind und dass auch die Erwartungen eingehalten sind.
Kommen wir auf die zwei Komponenten gerade zu sprechen, das gereinigte Wasser und das Ethanol, was genutzt wird, um die Anlage zu reinigen und durchzuspülen. Bestehen die gleichen Anforderungen an die Ventiltechnik für diese Prozesse wie für die Primärprozesse in der Fertigung oder gibt es da Unterschiede?
Man muss schon unterscheiden, was gehört zum Prozess und was gehört nicht zum Prozess. Ist es, sagen wir mal, Weißbereich?
Ja.
Weißbereich deklariert einfach produktberührende Sachen. Oder ist es Schwarzbereich, wie draußen zum Beispiel eine Argonleitung, wo man zum Schweißen benötigt? Wenn jetzt eine Komponente zum Weißbereich gehört, dann muss die auch den Anforderungen entsprechen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Dampfversorgung hoch, wo jetzt nicht für die Produktion ist, dann wäre es auch in Ordnung, wenn ihr jetzt ein nicht hygienisches Ventil habt, zum Beispiel aus Guss. Und genau, dementsprechend sind dann eben auch die Anforderungen getrennt. Aber grundsätzlich das Thema Weißbereich oder Schwarzbereich, so wie wir das eigentlich so nennen, muss man da auch immer klar unterscheiden.
Also Weißbereich komplett hygienisch, Schwarzbereich lässt viel zu, sofern die Grundparameter des Mediums quasi berücksichtigt sind.
Das ist richtig, ja.
Steffen, wir behandeln ja in so einem Pharmabereich dann, wie Philipp gesagt hat, verschiedene Bereiche, weiß, schwarz, verschiedene Medien, verschiedene Anforderungen an die Ventiltechnik. Da bewegen wir uns ja in einem Ventilportfolio hin eher zu standardisierteren Produkten oder gängigeren Produkten.
Ja, auch hier gibt es natürlich ein gewisses Portfolio bei Götze. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben für Dampfprozesse zum Beispiel verschiedene Lösungen parat für den Kunden. Das Ganze geht dann weiter über die Haustechnik, wo wir mittlerweile auch Druckminderer anbieten. Und die neuesten Produkte sind dann auch im Endeffekt für spezielle Anwendungen bis 1500 Bar unsere Hochdruckventile oder eben im Tieftemperaturbereich unsere Kryoventile. Also das Portfolio, was wir hier anbieten, ist gar nicht so schlecht und wir konnten bisher jedem Kunden die passende Lösung bieten.
Verstehe. Also großes Portfolio, große Anforderungen an Ventiltechnik auf der einen Seite und ein passendes Ventilprogramm auf der anderen Seite. Vielen Dank schon mal für die beiden Ausführungen, Steffen und Philipp. Philipp, noch eine Frage an dich. In dem Tagesablauf, wenn man so zurückschaut, was man so erlebt hat in der Ventiltechnik und in der Überprüfung von Anlagen und einzelnen Ventilen, was hast du da so erlebt? Was gibt es da für Anekdoten?
Ja, was mich auch mal ein bisschen zuerst schockiert hat, aber dann nachhinein muss ich selber schmunzeln, war, da hat man ein Ventilkit, das war metallisch dichtend. Wenn man sich das so vorstellen muss, man hat einen Sitz und einen Teller, die sitzen quasi aufeinander. Man hat eine hohe Oberflächengüte und dann hat man ein Ventil, das war undicht. Man demontiert es, man lebt den Sitz, man tauscht den Ventilteller, Der hat schon eine spiegelnde Oberfläche, eigentlich perfekt, so wie man es sich wünscht. Baut alles zusammen, stellt das Ventil ein, prüft es, verplombt es, löst aus, genau so, wie es auslösen muss. Dann kommt der Mitarbeiter, der das wieder einbauen soll, holt es ab, hält es am Anlüftungshebel und hat es dadurch wieder schnappen lassen, sprich der Teller schnappt auf den Sitz. Der Ventilteller hat einen kleinen Macker wieder drin. Das Ventil ist undicht somit und die ganze Laborei fängt von vorne an.
In der Tat sehr ärgerlich. Gibt's eins, was hervorsticht in so einem Weißbereich-Ventil? Zersetztes Material, geschmolzene Dichtung. Ich weiß nicht, was alles vorkommen kann.
Ja, zum Beispiel der O-Ring. Also der O-Ring, es gibt ja verschiedene O-Ring-Härte-Klassen. Ne? Standardmäßig wird EPDM verwendet. Es gibt aber auch einfach durch das, dass man hohe Temperaturen hat, muss man andere Härteglase wählen, wie zum Beispiel Calvris. O-Ringe, die sind dann auch etwas teurer, aber unter einem höheren Härtegrad, sind sehr beständiger auf jeden Fall, können auch die Temperatur besser standhalten. Das sind alles so Komponenten, die muss man halt auf Lager haben. Bei den Weißbereichventile kann es auch vorkommen, dass zum Beispiel der Falterbalg ein Loch hat, beziehungsweise es gibt Falterbalge, die sind eigentlich aufgebaut wie ein Konus mit Welle, der aber relativ schwer zum Demontieren ist, wo man manchmal auch zu zweit arbeiten muss. Da habe ich jetzt von Götze auch eine super Lösung mit dem Steffen gefunden. Die haben da eine ganz tolle Geschichte mit der Membrane. Es ist super zum Demontieren. Man hat den O-Ring trotzdem noch am Ventilteller, wo auf dem Sitz liegt, und kann dann ohne Probleme die Membrane tauschen. Hat wenig Totraum, auch wenig, sagen wir, Totfläche, wo sich einfach Rückstände absetzen. Und das ist dann für mich dann schon auch Innovation, einfach auf sowas zum Setzen auch in Zukunft.
Philipp, vielen Dank für diese Anekdoten und diese Praxisbeispiele aus deiner Tätigkeit. Steffen, vielen Dank für den Spiegel aus Ventilherstellersicht, wie man diesen Anforderungen oder dieser Welt der Pharmaindustrie begegnet. Hat mir sehr viel Freude gemacht, heute mit euch beiden zu sprechen.
Danke, mir auch.
Sehr gerne, ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Sie hatten viel Freude dabei, heute über die Anwendung in der Pharmaindustrie und einige Praxisbeispiele zu lauschen. Ich freue mich, Sie bald wieder hier an der Götze Hörbar begrüßen zu dürfen. Hörbar, Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin.